Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind.
Systemkompetenz, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr mich jetzt hört, wisst ihr, es gibt eine neue Folge und ich spreche offen darüber. Unser Gast Andreas Thiel ist da. Andreas, hallo, schön, dass du da bist.
Das freut mich auch.
Wir haben gerade philosophiert, weil wir den Podcast ja jetzt gerade in so einem Konferenzraum mit Winfried aufnehmen, dass wir auch hätten stehen können und im Stehen einen Podcast machen können, weil man sagt ja, dass man ganz anders atmen kann und reden kann, wenn man im Stehen ist. Aber wir haben uns jetzt, glaube ich, alle für Sitzen entschieden. Oder möchtest du es noch ändern? Ich kann dir auch ein Fahrrad hier aufstellen, wenn du
willst. Dann würde man mich nicht mehr verstehen. Ja. Wir lassen es mal dabei. Und außerdem war das schwäbische Essen so gut, dass es ganz gut ist. Ja.
Dann verraten wir das jetzt auch noch, dass wir gerade frisch aus der Mittagspause kommen. Das ist völlig okay, hinter den Kulissen darf man ruhig mehr erfahren. Andreas Thiele ist da, Managing Director Fiege Healthcare Logistics GmbH. Ein sehr interessanter Gast, Winfried. Ja. Für dich ist es so, dass ich es dir kurz erkläre, Andreas, Winfried und ich reden immer so ein paar Wochen vor der Produktion, da habe ich Gäste kommen und so. Und dann kriege ich immer von Winfried Informationen, wer kommt. Und als ich dann ein bisschen bei dir geguckt habe, sind mir sofort Dinge in den Sinn gekommen, über die ich mir wirklich tatsächlich länger Gedanken gemacht habe, vorher schon, also bevor ich die Vorbereitung auf dich als Person hatte. Und das waren zwei Dinge. Und das erste war, in dieser Corona-Zeit ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass wenn man Medikamente transportiert, es wichtig sein kann, dass man die kühlt und teilweise aber bei total krassen Temperaturen. Das wusste ich vorher keinesfalls. Und was ich total spannend fand, ist, dass es wirklich in Deutschland die Situation geben könnte, dass uns Antibiotika für Kinder fehlen.
Also unter anderem.
Das ist nur eine Sache, genau. Was mich total erschreckt hat. Und da sind wir so ein bisschen, glaube ich, in den Dingen, die dich beschäftigen, wo wir in dieser Folge noch zu kommen, wo jetzt von mir weißt, was ich darüber denke. Winfried denkt noch ganz andere Sachen darüber. Der hat noch ganz andere Dinge auf Lager, über die wir sprechen wollen. Aber lass uns mal vielleicht bei deiner Blick auf deine Vita schauen. Kannst du mal kurz beschreiben, was sich in deinem beruflichen Leben so geprägt hat, wo du warst und warum ich jetzt zum Beispiel diese Beispiele anbringe, mit denen du ja was zu tun hast.
Das mache ich gern. Also das ist so ein bisschen wie Déjà-vu hier in Stuttgart, weil ich war ja bis zum Jahr 2023 CEO der GE Pharmahandel mit Sitz hier in Stuttgart. Und ich muss immer wieder sagen, ich bin viele, viele Jahre jeden Montagmorgen um 4 Uhr aufgestanden, weil ich in Hamburg lebe und bin dann hier runtergeflogen. Mhm. Und heute Morgen war das wieder so.
Da bist du aufgewacht und hast gedacht, oh, eigentlich hatte ich das doch hinter mir.
Ja, das mit dem Aufwachen ist zum Thema. Ich komme aus einer Fernfahrerfamilie. Also mein Großvater hatte eine Spedition und mein Großvater konnte, wenn ich mit ihm unterwegs war, ohne Wecker auf Punkt aufwachen. Und das hat er mir vererbt. Insofern war ich heute Morgen kurz vor 4 wieder wach, ohne Wecker, bin aufgestanden, zum Flughafen gefahren.
Wir haben noch einen Frühaufsteher hier am Tisch sitzen, das weiß ich. Ja. Ich bin der Einzige hier, der ausschläft.
Aber ich bin heute erst um 5 Uhr aufgestanden.
Ja, dann geht's ja.
Ja. Also, stehe in der Regel nicht mehr um 4 auf, sondern etwas später, aber heute Morgen habe ich mich natürlich total darauf gefreut. Mhm. Hierher ist übrigens mein erster Podcast in dieser Konstellation und super spannend, auch mal darüber reden zu können, was mich so umtreibt.
Und was du jetzt noch gar nicht erzählt hast, ist das, dass du, ja, wenn wir über die GE Pharmahandel GmbH kurz sprechen, vom Lager bis zum CEO innerhalb wie vielen Jahren?
2001, das muss man rechnen. Also ich war über 20 Jahre Teil dieser Organisation.
Aber trotzdem ist es ja Wahnsinn. Das ist ein seltener, glaube ich, eine seltene Biografie, ja, oder? Dass jemand diesen Weg geht.
Ja ich habe 2001 angefangen, das Netzwerk zu optimieren mit, also das klassische Logistikgeschäft zu machen. Und ich sage mal, Regalschienen im Lager geklebt und sich so langsam weiterentwickelt und hatte natürlich auch das große Glück, dass ich immer wieder Forderer und Förderer innerhalb der Organisation hatte, die mich schon wirklich herausgefordert haben, aber denen ich auch immer wieder gut signalisieren konnte, dass ich Lust habe auf was Neues. Und das zieht sich durch mein ganzes Leben durch. Ne? Veränderung, Innovation, ich sag mal lebenslanges Lernen. Und wenn man im Lager anfängt, Logistik macht, Niederlassungsnetzwerke entwickelt, die GE Pharmahandel hatte damals 19 Niederlassungen in Deutschland, dann kommen mit einmal Dinge, und das waren damals gesetzliche Rahmenbedingungen, die sich verändert haben, die mir wieder neuen Antrieb gegeben haben, nochmal etwas Neues zu schauen. Und so habe ich mich damals darüber dahin beworben, aus dem Logistikbereich in den Vertrieb zu wechseln. Dann klassisch Außendienst gemacht, also Apothekenaußendienst gemacht und wollte aber mehr. Ich wollte Führungskraft werden, ich wollte Wissen weitergeben und ja, auch Verantwortung gemacht.
Was ja dann auch geklappt hat und ich schätze mal, da haben sich dann eure Wege gekreuzt, Winfried, oder?
Ja, aber bevor ich das sage, für alle, die sagen, hey Mensch, ich möchte Karriere machen und so, es kommt nicht darauf an, was ich studiere, ist hilfreich, gar kein Thema. Hm. Es kommt darauf an, welchen Einsatz ich zeige.
Also ja? Ich habe nicht studiert, um das klar zu sagen. Ich habe, also ich bin aufgewachsen, bei, wie gesagt, bei meinen Großeltern, Unternehmer. Und wenn du hast mich vorhin gefragt, was mich geprägt hat, mein Großvater hat mich durch und durch geprägt. Hm. Wir haben Logistik gemacht und wir haben mit Pferden gehandelt. So, muss man sagen. Und so bin ich groß geworden. Und dann war es zu einer Zeit, in der Auslandsaufenthalte und Studium, das kannten meine Großeltern nicht, ne? Nach Kriegsgenerationen. Und ich kannte das irgendwie auch nicht, sondern ich habe halt immer irgendwie was tun wollen. Und somit bin ich von der Realschule abgegangen, mittlere Reife. Habe erstmal angefangen, meine erste Ausbildung zu machen. Und die war dann auch klassisch Kfz-Mechaniker. Mhm. Also muss man haben, ne? Wenn man mit LKWs und Autos zu tun hat, muss man wissen, wie das funktioniert. Mhm. Also klassische Ausbildung, dann eine kaufmännische Ausbildung. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ach, ich muss noch mal was hinterher machen. Und dann habe ich ein Handelsfachwirt gemacht in Abendschule, cool, über mehrere Jahre. Und dann bin ich in dem Familienunternehmen nicht mehr Transport und Logistik gewesen, sondern in einem Familienunternehmen durch meine erste Ehefrau. Die Eltern hatten einen Lebensmittelgroßhandel in Hamburg. Und so haben wir angefangen, ein Netzwerk und eine Plattform zu entwickeln für die Belieferung von Großküchen und Kantinen. Und wir haben ein relativ großes Netzwerk gehabt. Unser Ziel war es, mit einem Stopp alles in eine Küche zu liefern, was der Koch braucht, um ein gutes Essen zu kochen. Mhm. Und das ist uns auch gelungen. Damit waren wir sehr erfolgreich und haben uns dann aber irgendwann entschieden, aufgrund großen Wettbewerbsdruck, hohe Innovations- und Investitionen, gerade im Lebensmittelbereich, das Unternehmen zu veräußern. Und das war das zweite Mal in meinem Leben, dass ich vor der Frage stand, was mache ich jetzt eigentlich? Und lernte dann aber, wie, deswegen glaube ich auch an Serendipität, also Glück, war es so, dass ich jemanden kennenlernte, der mich mit der GE Pharmahandel in Kontakt brachte. Und ich bekam die Möglichkeit, ein Interview zu führen und mir mal anzuschauen, was Pharmahandel eigentlich macht. Und ich hatte mir nicht im Traum vorstellen können, was ein solches Unternehmen leistet. Was ich aber wusste, ist, dass sie eine Kantine haben, weil die habe ich nicht. Und ich habe auch wirklich nie darüber nachgedacht, was in diesem Gebäude da passiert. Ah. Und die Niederlassung in Hamburg ist die größte Niederlassung der GE gewesen. Knapp 1000 Apotheken wurden aus dieser Niederlassung beliefert. Und als ich dann dort diese Technik sah und diese vielen Arzneimittel, also in so einem Haus liegen im Durchschnitt irgendwas zwischen 70 und 100.000 unterschiedliche Arzneimittel, automatisch kommissioniert, habe ich mich gefragt, ob ich Lust hätte, da anzufangen. Mhm. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe zu meiner Frau gesagt, du, ich finde das spannend.
Wie oft hat sie diesen Satz schon gehört von dir?
Aber ich muss eine Frage mit dir vorher klären. Ich muss das echt sagen, was war nämlich damals entscheidend. Ich habe gesagt, wenn ich das mache und wenn ich in dieses Unternehmen wechsle, dann möchte ich langfristig nicht nur in Hamburg tätig sein, sondern dann möchte ich in dem Konzern auch mitmachen. Das spürte ich damals. Und ja, das war 2001. 2007 habe ich an einem Förderprogramm teilgenommen. Und die Abschlusspräsentation vor der Geschäftsführung endete mit der Frage, was ich denn jetzt am Ende des Förderprogramms mitgenommen habe und was ich mir denn für die Zukunft vorgenommen habe. Und dann habe ich gesagt, neben allem, was ich mitgenommen habe, habe ich gesagt, ich möchte Geschäftsführer werden. Das fand nicht jeder.
Ich hätte gerne Ihren Job und wäre gerne Geschäftsführer.
Ja, das verstehe ich. Ja. Das fand nicht wirklich
sehr sympathischer Typ.
Und dann habe ich aber 10 Jahre gebraucht, von 2007 bis 2017. Und ich wurde dann 2017 Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing. Und das war die Zeit, als ich dann hier in Stuttgart mein Büro hatte. Es war schon ein bisschen eher in Stuttgart, aber das war die Zeit, das Jahr, in der wir uns dann kennenlernten. Und in dem für mich natürlich nochmal eine ganz andere Reise begann.
Ja, das stimmt. Das war eine tolle Zeit. Weil ich habe damals die Vorstandsberatung frisch übernommen, ausgerichtet, größer machen dürfen. Du warst frisch Vorstand, haben wir gesagt, komm, also sobald es bei dir mal passt, zeitlich, ja, lass uns mal reden. Nimm dir ein halbes Jahr, ja, Zeit ging aber noch relativ schnell. Und dann haben wir uns unterhalten und zumindest von meiner Seite sofort Sympathie da, weil ich dachte, ach, das ist jemand, der kommt von der Basis, der kommt vom Arbeiten, der hat einen klaren Blick auf die Gegebenheiten, haben uns auch mal getroffen hier. Also war eine schöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Und zu begleiten auch die ganzen, ich meine, muss man zu sagen, GEHE ist der drittgrößte Anbieter in dieser Branche, also auch zu Apothekenzulieferer und Logistik, macht 5 Milliarden Umsatz. Gelernt, zu Hause arbeiten gelernt, ist nicht viel wichtiger als eine Ausbildung, du hast zu Hause arbeiten gelernt, hast eine Lehre gemacht im Handwerk, hast dich dann fortgebildet und wurdest Geschäftsführer von einem Unternehmen mit 5 Milliarden.
Mehr gibt's da nicht zu sagen.
Also wirklich Respekt. Ja. Und das zeigt aber auch, wie wichtig für Unternehmen ist, Talentmanagement dazu, also den Nachwuchs zu fördern. Also sensationell.
Ihr merkt gerade, das ist nicht nur eine Podcast-Folge, sondern ich biete euch auch die Gelegenheit, mit eurer Vergangenheit so ein bisschen euch zu den psychologisches Ding auch so, ne? Ah, geht doch mal in die Saison. So.
Also eins muss ich ja sagen, auf eine Geschäftsführer- und Vorstandsposition kannst du dich gar nicht richtig vorbereiten. Es gibt es natürlich Gelehrte, die sagen, das kann man alles lernen und tun, aber die Realität, wenn das so ist, die war schon eine besondere Situation für mich. Ich hatte den großen Vorteil, ich kannte jeden. Ja. Ich sage immer, habe ich immer gesagt, ich erkenne meine Kolleginnen und Kollegen an den Schriftzeichen in ihrer Excel-Tabelle, die sie ausfüllen. Also das war mein großer Vorteil, jede Niederlassung, jeden Kollegen, die Strukturen waren mir bekannt. Ich wusste, wer welche Erwartungshaltung an mich haben wird. Aber dennoch ist es dann in einer solchen Rolle sehr hilfreich, wenn man dann jemanden kennenlernt, wie zum Beispiel Winfried. Und ich erinnere mich sehr wohl daran, dass ich, als wir uns trennten hier, als wir uns hier getroffen haben, hast du mir dein erstes Buch, oder war das zweite, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das erste Buch in die Hand gebracht.
Ich zähle auch nicht mehr mit schon.
Für mich das erste Buch, und das war für mich ein Wegbegleiter, weil ich dort sehr pragmatisch Dinge lesen konnte, die ich bei mir vorher so nicht wahrgenommen habe.
Ah, okay.
Also, und ich habe das vorhin ja schon mal in der Runde gesagt, und ich habe dann auch Dinge ausprobiert, wo ich gedacht habe, der spinnt. Das macht er doch nicht wirklich. Und doch, hat er gemacht. Wir haben es immer mal wieder diskutiert. Wir hatten vorhin das Thema mal Ruhephasen. Ne? In welcher Phase kann man? Ich sage mal, ich kann nicht in Ruhe sitzen, aber mittlerweile kann ich mich dann doch schon mal zurücknehmen. Und das Thema Meditation war für mich immer etwas vom anderen Stern. Heute weiß ich, dass es durchaus hilfreich ist. Und ich nehme mir auch heute die Zeit, um mal innezuhalten und über Dinge nachzudenken. Habe ich bei dir den ersten Anschluss zu bekommen und hat mir extrem geholfen. Will damit sagen, also man, wenn man in eine solche Rolle kommt, in einem solchen großen Unternehmen, und auch wenn man schon lange dabei ist, ändern sich auch die Weggefährten. Also man nimmt ja mit einmal eine andere Rolle innerhalb des Konzerns, vom Kollegen zum Vorgesetzten. Und da gibt es den besonderen Spruch eines Kollegen, werde ich nie vergessen, und vergiss nicht, wo du herkommst.
Ja.
Damit muss man umgehen. Und gleichzeitig muss man aber natürlich auch seinem Vorstand, dem Aufsichtsrat und all denen, dem man dann auch eine Verpflichtung hat. Also der Balance zwischen sozialer Verantwortung der vielen hunderten, tausenden Mitarbeitern und gleichzeitig aber auch gegenüber dem Vorstand die richtige Rolle finden und trotzdem nicht zu vergessen, wo man herkommt. Ja, also das ist so dieser Spagat, an den ich mich sehr genau erinnere und der auch aus meiner Sicht die größte Herausforderung war.
Vergiss nicht, wo du herkommst. Und dennoch muss der Weg weitergehen, irgendwo hin. Das war auch wichtig, mindestens genauso wichtig.
Na gut, das ist ja auch die Erwartungshaltung des Eigentümers.
Ja, ne? Klar. Ja, und von dir selber wahrscheinlich auch. Also mal fernab davon. Wir haben gesagt in der Anmoderation auch, dass du Managing Director von Fiege Healthcare Logistics GmbH bist. Das heißt, das Thema Healthcare hat dich nicht losgelassen. Und wir haben eben auch schon mal vorher ein bisschen gesprochen, dass in deinem Kopf ja im Moment auch noch andere Dinge umgehen, die ich hochspannend hatte und fand und die auch ein bisschen Grund meiner Anmoderation war. Wolltest du das auch mal eben erläutern?
Ja, mache ich gern.
Systemkompetenz zwischen den Welten.
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft.
Also dass ich das große Glück hatte, am Ende meiner Reise bei Gehe mit der Familie Fiege zusammenzukommen, das war wirklich auch ein glücklicher Umstand. Ein tolles Unternehmen, auf das ich mit Respekt schaue und das ja mittlerweile in der vierten Generation geführt wird, die eine Healthcare-Einheit haben, die jetzt nicht die größte innerhalb des Konzerns ist, aber dass ich die Gelegenheit bekommen habe, gemeinsam mit der Inhaberschaft mir mal in Philosophie, in Strategie, in Struktur Gedanken zu machen und wir nach vielen Gesprächen entschieden haben, dass wir mal gucken, was könnte der nächste Schritt sein. Das war eine unglaublich tolle Erfahrung nach einer Konzernerfahrung. Ja, ja. Also das war ja wieder zurück zu den Wurzeln, Familienunternehmen. Jetzt ist Fiege nicht das größte Transportunternehmen, aber ein Logistikunternehmen und Healthcare, das ist etwas, was mich losgelassen hat. Und es nahm eine Eigendynamik in mir. Ich musste nämlich durch diese Nähe, also totale Nähe in diese Logistik, musste ich letztes Jahr meine Frau davon überzeugen, dass wir jetzt erstmal einen LKW-Führerschein machen.
Bist du dann mit dem Satz auch wieder in die Haustür gekommen?
Nee, ich hab gesagt, ich mache jetzt einen LKW-Führerschein und wenn wir das zusammen machen, bringt es viel mehr Spaß. Nein, das ist mal
lustig. Ja, so fing das an. Gute Strategie.
Kommt so ein bisschen daher, weil wir begeisterte Wohnmobilisten sind und wir ein Wohnmobil fahren, das 7,49 Tonnen hat. Ich sage das gar nicht aufgrund der Größe, sondern weil ich einfach seit meiner Kindheit davon träume, wenn ein Sechszylinder- oder Achtzylindermotor gestartet wird, ist das was anderes, als wenn ein Vierzylindermotor gestartet wird. Okay. Ja, so 7-8 Liter Hubraum. Und meine Frau hatte mir vor 2 Jahren eine LKW-Fahrstunde geschenkt. Ach. Und wir sind extra dafür nach Berlin gefahren, weil sonst keine Fahrstunde
gab. Dann wusste sie, was irgendwann mal kommt, wenn sie das gemacht hat.
Ja, das hat sie wahrscheinlich gewusst. Auf jeden Fall sind wir da hingefahren. Ich erzähle das deshalb, weil wir kamen auf den Hof, der Fahrlehrer kam mir entgegen und da stand ein nagelneuer Arctros. Du siehst das Leuchten in meinen Augen. Und dahinter groß mit Auflieger und Anhänger. Und ich ging direkt auf das Auto zu mit Auflieger und Anhänger und er bremste mich an. Nee, wir nehmen den Kleinen.
Oh, nein, das kannst du jetzt nicht machen.
Warum das? Er hat gesagt, wir fangen mal klein an. Und es war dann aber auch so, dass er in kürzester Zeit dann selber revidiert und sagte, ja, also das kriegst du hier alles gut hin. Wir hätten auch den Großen nehmen können. Also fahren war nie ein Problem.
Es lag nicht an der Praxis.
Es lag einfach daran, dass ich nicht die Gelegenheit hatte. Ja. Und somit hat er mich dann auch beflügelt. Und lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben also den LKW-Führerschein gemacht. Ich habe sogar die Fahrergrundqualifikation gemacht. Ich darf heute 40 Tonnen im gewerblichen Güterfernverkehr fahren. Bin ich stolz drauf, weil es ein Kindheitstraum ist, den ich mir jetzt mit etwas über 50 Jahre, den ich mal erfüllt habe. Und mit 50 ist ja so, dass man das nicht mehr so einfach bekommt. Man muss einen Sehtest machen, Gesundheitstest und alle 5 Jahre muss man das erneuern. Also es ist schon ziemlich aufwendig und ja auch nicht ganz billig. Aber damit war diese Identifikation mit diesem Familienunternehmen, mit dem LKW-Führerschein, so nah an der Basis zu sein, war noch größer. Und ich will aber auch nicht verhehlen, dass vieles, was wir in Strategie und viel, was wir uns in Visionen vorgenommen haben, auch nicht so einfach umsetzbar ist. Und mich umtreibt nach wie vor das Thema Synergie, das Thema Werte schaffen, das Thema Fürsorge. Wie kann man in der schwierigen, nicht nur politisch schwierigen Situation, sondern aber auch in der schwierigen Lieferkettensituation, in der wir sind. Und du hast vorhin Kinder angesprochen, also Antibiotika für Kinder, wenn es das nur wäre. Ne? Also es sind ja viele, viele Dinge in unserem Gesundheitswesen in Herausforderung. Und deshalb umtreibt mich seit Jahren, dieses Thema Logistik noch weiter zu verbessern. Ich habe viel Logistik gemacht, kleinteilige Logistik im Apothekenbereich, aber jetzt auch bei Fiege haben wir uns sehr viel damit beschäftigt, wie wir Herstellern Leistungsangebote machen können. Aber den durchgängigen Prozess vom Hersteller über eine regionale zu einer nationalen und dann auch noch zu einer internationalen Plattform, an der war ich bis heute nicht beteiligt und an der werde ich zukünftig beteiligt sein. Das ist das, was mich umtreibt. Cool. Und deshalb habe ich sehr intensiv mich viele Monate mit einem Konzept beschäftigt und bin gerade kurz davor mit einem sehr interessanten Partner und Investor dieses Konzept mal Proof of Concept, würde man dazu sagen, Neudeutsch. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir unsere ersten Versuche machen werden aus regionaler Transportlogistik und spezialisierter Kühllogistik eine Plattform zu entwickeln. Und das ist mein Ziel für die nächsten Jahre.
Cool. Winfried, es ist ganz oft so, dass unsere Gäste ihr eigenes System entwickeln, finde ich, ne? So, ihr eigenes, man kann sagen fast, dass es hierbei so eine Art aus dem Leben geprägtes System ist, wo man dann in die Umsetzung gehen will, ne? Wo wir wieder bei unserem Titel sind.
Ja, und das ist ja das Spannende. Es gibt Rahmensysteme, die sind von oben aufdrucktrainiert. Es gibt Systeme, die wir Menschen uns als Gesellschaft geschaffen haben. Aber, und es ist auch völlig okay, sich in diesen Systemen zu orientieren oder voll aufzugehen, will ich gar nichts gegen sagen. Spannend finde ich persönlich natürlich Menschen, die diese Systeme managen, die Änderungen in Systemen immer noch als Möglichkeit sehen, weil die haben zum Beispiel in Vertrieb zu gehen, hast du gesehen, so. Da gibt es Rahmensituationen, die ändern sich, das sind Chancen, da will ich mitgestalten und die ein System im System machen, zum Teil auch ums System herum oder ohne das System. Ich finde das sehr viel spannender natürlich. Es ist aber auch viel, viel anstrengender. Andreas, wirst du mir zustimmen, dein Leben ist total mannigfaltig, bereichernd, aber natürlich auch anstrengend. Also so 9-to-5-Job und also, abends Fußball gucken.
Ich sag mal, wenn es zwei Sachen gibt, die ich jetzt nicht anpacken würde, wäre es Schulsystem und Gesundheitssystem. Quatsch. Also was jetzt die Anstrengung angeht, aber es scheint ja nicht daran, das ist ja nicht der Wert, den du, glaube ich, für dich definiert hast, um es zu machen.
Also anstrengend ist für mich, wenn ich nichts mache. Ja, ich kann nicht in Ruhe irgendwo sitzen. Wir sprachen vorhin über Podcasts und ich höre sehr gerne Podcasts, weil es notwendig ist, weil ich mich dabei bewegen kann. Also ich muss in Bewegung sein. Ich bin kein Strandurlauber. Ich bin ein Kind der Nordseeküste, Fahrrad, Segeln, Wassersport, jeglicher Art, Bewegung, Joggen, also das sind Dinge, die ich brauche. Und ich muss mich mit der Veränderung beschäftigen. Und die Veränderung heißt für mich, dass ich immer wieder gucke, wo kann ich einen Beitrag leisten, der, und das will ich gar nicht verhehlen, natürlich auch etwas mit einer gewissen sozialen Absicherung zu tun hat, ne? Also wie kümmere ich mich um meine Frau, wie kümmere ich mich um unsere Kinder? Wir haben zwei Kinder, die jetzt nicht ganz klein sind, sondern 22 und 26. Aber dennoch, wie sorge ich dafür, für die Generation und auch die nachfolgende Generation etwas zu machen? Und gleichzeitig, wenn ich sage, patientenorientiert, Patientenversorgung, flächendeckende Patientenversorgung, dann habe ich ein anderes Hobby und über das haben wir noch nicht gesprochen, das ist das Thema Mehrwerte schaffen für Wohnen und betreutes Wohnen. Also ich, weil es für mich auch da einen Zusammenhang gibt. Ne? Mhm. Warum glaube ich daran, dass eine flächendeckende Arzneimittelversorgung wichtig ist, weil es immer mehr ältere Menschen geben wird. Jetzt, wir kommen jetzt in diesen Boom, in dem unser Gesundheitssystem noch schwieriger zu finanzieren sein wird. In dem die Lieferketten noch wichtiger sein werden und in der wir dann aber auch schauen müssen, was machen wir mit den Menschen, die jetzt in Würde alt werden. So, und so haben wir vor vielen Jahren mal angefangen, so ein bisschen als Hobby. Meine Frau macht ihr Leben lang schon Immobilienverwaltung. Ich habe irgendwie Lust gehabt, mich mit dem Thema zu beschäftigen als Altersvorsorge. Und so haben wir ganz klassisch angefangen mit Wohnimmobilien und haben jetzt nochmal ich und ein Jugendfreund, also so das nächste Projekt, eine gemeinsame Gesellschaft gemacht, in der wir versuchen, Wohnraum auch für älter werdende Bevölkerung zu entwickeln und gleichzeitig Wohnraum aber auch für die Menschen zu entwickeln, die dafür sorgen, dass wir Wohnraum bekommen. Also wir haben ja gerade eine große Diskussion darüber, wir wollen hunderte von Wohnungen bauen, aber wie bauen wir die denn? Wer baut denn die? Also haben wir gesagt, wir brauchen auch etwas für die Arbeiterklasse, die Wohnraum schaffen soll. Insofern sind wir jetzt etwas diversifiziert. Wir sorgen was für klassische Immobilienvermietung. Wir sind gerade dabei, ein Projekt zu machen für das Thema Geschäftsleute, Handwerker, Wohnungen zu schaffen, um einfach da in dem Speckgürtel von Hamburg Leistungsangebot anzubieten und der nächste Schritt wird sein, sich dann mit den älter werdenden Menschen zu beschäftigen und zu schauen, wie kann man Gesundheit und in Würde alt werden noch miteinander verbinden.
Also ich sage es, in Würde alt werden und betreutes Wohnen und Wohnkonzepte, wo man ja sehr viel Eigenständigkeit bewahrt, so viel wie man kann. und die Unterstützung bekommt, die man braucht. Das ist ja das Besondere daran.
Fragst du für einen Freund oder für dich jetzt?
Dankeschön. Entschuldigung. Nein, für uns beide. Wir wollen eine WG ausmachen im Alter. Das kommt schon sehr nah.
Mit Podcast.
Was ich sehr spannend finde, ist, auf mich kam ein großer Betreiber von solchen, also Erbauer und Betreiber, auf uns zu in meiner Funktion bei VZU, Küchengeräte. Und die fragen unsere Geräte an, also Möbel haben sie, aber die wollen unsere Geräte haben. Und das habe ich nicht bedacht. Ich habe gefragt, warum? Ja, es gibt natürlich viel billigere Geräte. Mhm. Also es muss ja nur eine Mikrowelle geben oder einen Backofen, dachte ich. Vielleicht dachte ich auch, weil ich nicht so viel koche, im Alter weniger, gibt man mehr Essen. Nein, nein, wir sagen aus mehreren Gründen. Erstens, im Alter wollen die Leute immer noch aktiv sein. Und man möchte, dass die Menschen, die älter werden, immer noch was tun. Hält den Geist und die Körper und die Funktionalität. Gerade kochen, Feinmotorik, wunderbar. Das Zweite ist, es sind meistens ja auch Menschen, die gut kochen können. Also die Frauen davon, sorry. Manchmal auch die Männer. Aber weißt du, was ich meine? Und warum diese Fähigkeiten einschleifern lassen? Dann ist es was sehr Gesellschaftliches. Du kannst Gäste einladen. Ist viel schöner als eine gemeinsame Küche. Und es ist individueller. Es schmeckt nicht jeden Tag, 7 Tage die Woche, Essen auf Rädern oder Kantine oder was auch immer, auch wenn es liebevoll gemacht ist, es ist halt doch immer mal eintönig. Und deswegen wollen die Küchengeräte drin haben. Habe ich verstanden. Und dann sagten sie, und wir hätten gerne eure, weil sie bieten 3 Sachen. Erstens, Hobbyköche können sehr genau kochen, gradgenaues Kochen ist da möglich. Wer nicht kochen kann, kann gesunde Ernährung schaffen, weil bei uns musst du keine Gradzahlen wissen. Also ich weiß nie, mit wie viel Dampf, wie viel Sauer, ich will Kartoffeln aus oder ich will Mischgemüse aus, dann habe ich es halt fertig. Also das ist eine schöne Sache. Und das Zweite ist, und das war, da haben sie recht, Vorzug hat so einen Hygienisator.
Ach so.
Also das Geschirrspülmaschine dämpft nochmal hinterher alles. Und Hygiene ist im Alter extrem viel wichtiger als in unserem Alter. Weil da geht es um Keime und sonst was. Viel mehr, ist logisch. Und deswegen kamen die auf uns zu und die sagten, der Preis, weil Vorzugkrisen sind einfach etwas hochpreisiger wegen der vielen Technik da drin, spielt im Gesamtkontext gar keine so große Rolle. Weil, und das ist der Haken daran, betreutes Wohnen auf einem gewissen Niveau kostet immer schon gut Geld. Deswegen gibt es die Pflegeversicherung und trotzdem hat man hoffentlich Kinder, die einem noch unterstützen, weil da ist ja ein Arzt in der Nähe, da ist Pflegepersonal in der Nähe und so weiter. Und dieses ganze Equipment drumherum muss ja finanziert werden. Und deswegen, und die sagt mir, und jetzt mache ich den Bogen, das ist der absolute Renner, viel mehr nachgefragt, als man selber liefern kann. Spannend.
Es ist insofern spannend, weil wenn wir uns mal diese Immobilienwirtschaft in Gänze anschauen, wir haben ja ganz viele Menschen, die aus Gewohnheit in ihrer viel zu großen, überdimensionierten Wohnung wohnen. Warum? Weil sie nicht wissen, wohin. Weil wenn sie in eine kleine Wohnung gehen, zahlen sie in der Regel mehr als für die Wohnung, in der sie schon 20, 30, 40 Jahre wohnen. Das ist der erste Aspekt, mit dem man sich beschäftigen muss. Ja. Diesen Kostendruck, und den haben wir nun mal einfach aufgrund von wachsenden Preissteigerungen, kannst du nur entgegenwirken, wenn du Flächen schaffst, die Gemeinschaftsflächen beinhalten, wo sich mehrere Leute den Spaß teilen.
Ja.
Und das, was du sagst, das erlebe ich auch und das erlebe ich sogar übrigens, und deswegen finde ich Konzepte, die nicht nur über das, also ich sage bewusst betreutes Wohnen, weil betreutes Wohnen heißt ja, ich kann da einziehen und ich brauche gar nichts, oder ich brauche irgendwann etwas, weil ich betreut werden muss. Und ich habe mir jetzt gerade mit meiner Frau am Wochenende wieder ein Konzept angeguckt, eines bekannten Investors, der das auch in Mehrgenerationenhäusern macht.
Ah, ja.
Wo sich junge Menschen mit älteren Menschen beschäftigen, wo die sich mixen, wo du ganz anderen Spirit reinbringst. Und dann ist dieses Thema, wie halte ich mich mobil? Wie halte ich mich, also wie halte ich mich geistig mobil und körperlich mobil? Das sind ja beide Sachen, ne? Also wir denken ja bei alten Leuten ganz oft an, sitzen da alle im Bingo oder machen irgendwie, nee, das ist es ja gar nicht mehr heute. Also wer noch glaubt, dass ältere Menschen sich nicht mit dem iPhone auskennen und nicht WhatsApp schreiben können und die besten Bilder machen und, also faszinierend. Ja. Und das ist das, was ich so interessant finde dabei, dass man im Grunde genommen mehrere Generationen zusammenbringt und diese Vielfältigkeit dazu führt, dass man, auch wenn ich sage in Würde alt werden, dann meine ich damit natürlich auf einem Niveau, was eine gewisse Herausforderung mit sich bringt, Und ich habe die Option, halt mir das dazu zu buchen. Und kommen wir mal zu den wirtschaftlichen. Wie viele Menschen heute auch noch Häuser, also Immobilien haben, in überdimensionierten, nicht Wohnungen, sondern auch Häusern und Grundstücken, wie viel da gerade angeboten und verkauft wird. Es ist auch nicht eine Frage von, kann ich mir das dann leisten oder nicht, weil Rente plus dem, was dann aus dem Verkauf der eigenen Immobilie ist, die dann auch konsequent sagen, also wenn am Schluss was überbleibt, ist es für die Kinder okay, aber erstmal geht es um mich, das finde ich auch völlig legitim. Ist eine gute Haltung. Dann ist der Sprung dahin gar nicht mehr so groß, weil wir reden ja jetzt nicht über eine Villa an der Alster, ja, sondern wir reden dorfnah. Ja. Und das ist übrigens auch bei Flächen der Arzneimittelversorgung etwas, ich spreche nicht vom Ballungszentren, ne? Ich spreche von der letzten Ecke Deutschland, da wo wir heute kein Handyempfang haben und wo trotzdem noch Menschen leben. Um die müssen wir uns kümmern. Also das ist etwas, und das kann ich nur, wenn ich ein Leistungsportfolio anbiete, was effizient ist. In der Immobilienwirtschaft wie auch in der Gesundheitswirtschaft.
So.
Systemkompetenz zwischen den Welten.
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft.
Aber zerstört jetzt nicht eine Illusion. Man hat mir immer gesagt, dass Angst vorm Altwerden. Habe ich gesagt, nee, habe ich nicht, weil da werde ich einfach die ganze Zeit Bingo spielen. Das gibt es aber trotzdem noch mit dem Bingo spielen. Ja? Nicht, dass ich mich die ganze Zeit drauf gefreut habe und es gibt jetzt nichts
mehr. Aber auch für junge Leute.
Ja, kann jetzt schon hingehen? Kann jetzt schon hingehen? Ja, das ist dieser Mehrgeneration-Gedanken, den finde ich ja eh sensationell und naheliegend. Also von daher, weil...
Wie soll es gehen?
Ja.
Es geht nicht anders. Nee,
genau. Und
das ist doch auch natürlich. Meine Mutter ist jetzt Anfang 80. Ja, 82. Wird 83 dieses Jahr. Und benutzt natürlich WhatsApp. Sie hat zwei Tablets, weil mit dem einen möchte sie das eine machen, mit dem anderen das andere. Sie hat Handy und alles. Und meine Kinder, also ihre Enkel, zeigen ihr, wie das funktioniert. Und dann hat sie wieder mal eine Frage, dann zeigen sie es ihr. Und also was die uns an Bildern schickt am Anfang, war der Hammer. Und sie hat Filterfunktionen entdeckt, die wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Inzwischen gehe ich zu meiner Mutter und frage sie, wie sie das gemacht hat. Also das ist halt das Schöne, das Belebende. Und meine Mutter fährt heute noch Fahrrad, lebt in Konstanz, fährt Fahrrad, ist agil, ist mobil, macht ihre Pflanzen, pflanzt die permanent um, hat den schönsten und buntesten Balkon, die ich kenne. Und das ist schon schön, ja, das stimmt. Also wir altern heute auch anders als noch vor 50, 70 Jahre.
Zum Glück.
Ja.
Zum Glück, wobei ich sagen muss, also ich habe das in meinen Großeltern so erlebt und ich lebe es auch bei meinem Vater, die zum Glück noch mobil waren oder sind. Mein Großvater bis zum letzten Tag mobil war, meine Großmutter auch, einige Jahre älter geworden ist und mein Vater jetzt ein bisschen gekränkelt hat, aber es jetzt wieder ganz gut funktioniert. Also es ist ja auch schön. Also es ist doch toll, wenn man die Gelegenheit bekommt, diesen Prozess des Alterwerdens nicht so krass zu erleben, wie man das gehört. Ich meine, heute, wir diskutieren unendlich über Rentenbeitrittsalter und auf der anderen Seite diskutieren wir darüber, wie viel dürfen wir denn steuerfrei weiterverdienen. Also ich glaube, dass keiner von uns, glaube, der hier am Tisch sitzt, kann sich ausmalen, was es bedeutet, morgen nicht mehr zu arbeiten. Also viele sagen, die ich höre, sagen, oh, das ist das schön, wenn ich nichts mehr machen müsste. Ich glaube, ich will verrückt
werden. Ja, siehst du, ich glaube, das entspricht gar nicht der Realität, diese Diskussion. Ja.
Deswegen, es wird, und wenn ich dann nicht mehr aktiv arbeite, dann kümmere ich mich halt um irgendjemanden aktiv. Ja? Und dann hoffe ich doch, dass irgendjemand, wenn ich das nicht mehr so richtig kann, sich um mich kümmert. Kann nicht davon ausgehen, dass mein Sohn, unsere Kinder, die international studiert haben und unterwegs sind, dass die jetzt in Buchholz in der Nordheide alt werden. Also wahrscheinlich nicht. Insofern wird die Verantwortung übertragen. Und so wie wir das früher hatten, dass wir in Mehrgenerationshäusern gewohnt haben, das ist ja so ein bisschen was. Das war ein bisschen, da war es das Mehrfamilienhaus mit eigenem abgeschlossenen Grundstücksanteil. Das kann man sich nicht mehr so richtig leisten, weil es einfach zu teuer ist und weil wir auch diesen Platz brauchen. Aber so ein bisschen kommt das ja wieder, nur in einer völlig anderen Form.
Ist auf jeden Fall hochspannend, dass du auch diese hochrelevanten Themen jetzt für dich sowieso schon vorher wusstest, dass du da reingehen willst. Aber jetzt merkt man ja auch, das ist ja auch das, was in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten wahrscheinlich dein berufliches Leben beherrschen wird, da ein Stückchen das Universum mitzugestalten, dass man da Verbesserungen erzielen kann, sowohl im Bereich der Logistik, im medizinischen Bereich, als auch da bei der Immobiliengeschichte. Also hatte ich, wenn ich jetzt zurück zu meiner Anmoderation komme, hatte ich das nicht überrascht, als ich die Nachrichten gelesen habe, wo ich gedacht, das kann in Deutschland nicht sein und damit das kann kein Problem sein, eben mit der Kühlung. Das wusstest du wahrscheinlich schon ja, ein paar Monate vorher, dass diese Nachricht irgendwann kommen wurde, wird.
Ich habe ja, wenn ich sage, ich bin über 20 Jahre in dieser Branche, dann ist es so, dass ich mich nicht nur mit Pharma-Großhandel beschäftigt habe, sondern natürlich auch mit den Entwicklungen der Krankenkassen und mit Politik. Mhm. Und das ist ja alles keine Überraschung. Jetzt könnte ich Stichworte wie elektronische Patientenakte nehmen, die wir seit einem Jahrzehnt diskutieren und die jetzt gerade mal eingeführt werden, wenn ich das elektronische Rezept sehe.
Winfried ist sicher die Akte.
mit dem wir gerade am Anfang stehen und viele andere Themen und auch während der Pandemie haben wir ja schon auch erschreckend feststellen müssen, wie hilflos wir sind, wenn eine außergewöhnliche Situation auf uns zukommt. Mhm. Davon haben wir aus meiner Sicht zu wenig gelernt. Mhm. Also ich spüre nicht, dass wir nachhaltig daraus gelernt haben und dass, wenn morgen eine solche Situation kommt, wir wieder mit vielen Situationen back to the roots und uns wieder die Frage stellen, wie gehen wir damit um. Es wird nicht so krass werden, aber wir müssen vorbauen. Es war nicht die letzte Pandemie und vor allen Dingen war es auch nicht in der globalen Verunsicherung, die wir gerade haben und dem, was wir in den, ich sag mal, nicht angrenzenden, aber außereuropäischen politischen Entwicklungen sehen, halte ich es für zwingend notwendig, dass die Diskussion um Europa, Arzneimittelversorgung wieder zumindest an die Grenzen zu Europa zu bringen und innerhalb von Europa eine Unabhängigkeit von anderen Ländern herzustellen. Du hattest das Thema Antibiotikaversorgung gesagt. Ja, wir wären ohne eine Antibiotikaversorgung nicht lebensfähig. Da brauchen wir gar nicht über Kriegsfähigkeit nachdenken, weil das wäre eine andere Form von kriegsfähig. Das würde ich gerne unterstützen und damit würde ich gerne einen Beitrag leisten.
Aber kurze Antwort von dir, jetzt nur rein, was diese Logistikgeschichte bei Medikamenten und Co. angeht, was du da angehen willst. Innerhalb eines kurzen Zeitraums eine deutliche Optimierung dieser Ketten möglich, ja oder nein?
Die Kurzfristigkeit könnte ich verneinen. Also jetzt die Frage, was ist kurzfristig?
Ja.
Ist auch sehr abhängig davon, wie viel Unternehmerinnen und Unternehmer sich von dieser Idee begeistern lassen und sich dieser Logistik-Plattform anschauen.
Best Case dann schon? Auch kurzfristig?
Best Case absolut. Best Case innerhalb von einem Jahr. Mhm. Und wir dann die Synergie,
ja, ich verstehe.
Das wird dann dauern. Mhm. Ja, aber okay. Die Frage ist ja, wer nimmt mir ab, dass ich es ernst meine, aus Regionalität, Nationalität herzustellen und damit eine Relevanz zu schaffen? Und wer vertraut mir sein Lebenswerk an, wenn er keine Nachfolgeregelung hat, um daraus dann mit eigenständiger Identität, ja, mit eigener Wirkung auch die Innovationen, die jahrelang dazu geführt haben, dass sie so erfolgreich sind, mit einzubringen. Mhm. Also ich möchte ja gerne das Zusammenbringen, wir haben gerade eben über betreutes Wohnen gesprochen, das Zusammenbringen von innovativen, erfolgreichen Unternehmern, das ist das, was ich als Ziel habe. Mhm. Und mit denen gemeinsam dann den nächsten Schritt zu gehen.
Bei solchen Dingen kommt mir immer sehr schnell dieser viel diskutierte Begriff der Systemrelevanz in den Kopf. Ne? Also was ist systemrelevant, was ist nicht systemrelevant, was ist, wenn alles mal zusammenbricht, was sind so die ersten Dinge, die wir regeln müssen und Co.
Und Lebensmittel und Arzneimittel, das haben wir ja genau. In der Pandemie gesehen. Ja, genau. Alles andere war zu.
Hm. Ja, ja.
Und was ich spannend finde, ich werde oft auf meinem Buch angesprochen. Und Mensch, finde ich, bist du nicht zu optimistisch, dass es bei euch schon besser geht, als wir denken. Wir haben noch viele Probleme. Was mir hier einfach, und ich glaube, das symbolisiert das, und das macht das auch klar, warum ich dieses Buch geschrieben habe und aus welcher Welt ich komme. Haben wir hier ein Problem? Ja, natürlich haben wir ein Problem. Und das könnte richtig schlimm werden. Haben wir ein Thema, das wir verbessern müssten? Unbedingt. Aber anstatt zu jammern und zu meckern und zu wehklagen und 365 Talkshows zu machen und der eine findet das schlimmer als der nächste und dann kommen irgendwelche Experten, die ja bestimmt irgendwo und irgendwas bestimmt gut sind, aber bestimmt nichts verändern können, hinzusehen, so wie Andreas, zu sagen, ja, dann nehme ich jetzt meine Zeit,
sogar.
Und investiere meine Zeit, mein Geld, hol Freunde zusammen, alle an einen Tisch und jetzt gehen wir das mal an.
Das wäre nämlich die nächste Frage. Haben wir einen, der es könnte? Und da wäre die Frage, ja, wir hätten einen.
Genau.
Und dann ist es ja so, dass man sagen kann, okay, dann hast du wieder mit deinem Titel recht.
So, und das ist der Punkt, wir müssen nicht wehklagen, wir müssen die Probleme angehen und lösen.
Ja.
Aber die Probleme sind jetzt nicht so überbordend, dass wir alle wie das Häschen auf die Schlange schauen müssen, warten, bis wir gefressen werden, sondern wir sagen, ja, dann lasst sie uns angehen. Und Unternehmer wie Andreas treffe ich ja zum Glück immer wieder. Und dafür haben wir etliche in Deutschland, die in ihren Gebieten sagen, ah, das gehe ich an. Hm. Jenseits von Umsatzmaximierung und Gewinnmaximierung, natürlich ist Gewinn wichtig, natürlich sind Margenthemen wichtig, keiner will Geld verbrennen, aber nicht das absolute Maximum und das Ausbeuten von anderen ist das Ziel, sondern was Großes zu schaffen, was Neues zu schaffen, und das finde ich halt so toll.
Und das muss ich aber auch lernen, ne? Es gibt ja zwei Aspekte dabei. Der eine Aspekt ist, wenn du aus einer so strukturierten Welt kommst wie ich und in eine unstrukturierte Welt eintrittst, dann gibt's ja, wir sind ja eine Neidgesellschaft in Deutschland. Mhm. Ja? Auf der einen Seite, wenn du die Geschichte erzählst, musst du dir darüber im Klaren sein, dass es welche geben wird. Auf der anderen Seite sagen, ach, naja, wenn das scheitert, was macht er dann? Mhm. Okay, ist mein Problem. Ja? Löse ich irgendwie. Auf der anderen Seite muss ich aber auch mit mir selbst klarkommen. Und ich habe eine Begebenheit gehabt, als ich bei GEA ausgeschieden bin und meinen Dienstwagen abgegeben hat, hat mich nach 2 Tagen mein Nachbar gefragt, ob mein Auto in der Inspektion ist oder ob der kaputt ist. Und dann habe ich gesagt, ich habe keinen Dienstwagen mehr. Dafür steht das kleine Motorrad. Und dann hat er die Welt nicht verstanden. Also, und was ich damit sagen will, also auch das muss man ja lernen und aushalten. Man muss dann aushalten, dass der Nachbar reingeht und dann zu seiner Frau sagt, du guck mal, bei dem Andreas, der hat sogar schon gar keinen Dienstwagen.
Ja, ja. Da läuft es wohl nicht mehr gut. Genau. Übrigens, genau mit der Stimmlage hat er das bestimmt gesagt. Ja,
genau. Und jetzt wird das wahrscheinlich wieder so sein, weil ich sage, Mensch, wenn ich denn etwas machen will, was nachhaltig ist, setze ich mich intensiv damit auseinander, weniger mit dem Dienstwagen zu fahren, sondern mehr mit der Bahn.
Stell dich mal vor, der sieht dich am LKW.
Unterwegs bist. Da hat es ja auch genug gegeben, wobei ich sagen muss, als ich auf LinkedIn diesen LKW-Führerschein und diesen bestanden Post gemacht haben, wie viele Tausende an Impressionen wir haben, und noch heute, wo ich hinkomme, fragen mich die Leute, bist du mit dem LKW da? Also das war schon eine coole Geschichte.
Aber du willst es ja auch machen, weil das, was du vorhast, ja auch eben, das hast du ja vorher im Vorgespräch auch gesagt, willst es ja auch machen, um allen zu zeigen, hey, im Notfall kann ich mich auf diesen Bock setzen und die Kühlung da, das Zeug darüber bringen.
Nochmal, damit es auch klar ist, das, was ich jetzt mache, und ich habe vorhin beschrieben, mit einem sehr starken Partner und natürlich auch Investor, ich kriege nichts geschenkt. Mhm. Ich bringe meine Erfahrung ein und ich krempel die Ärmel hoch und fange alleine an. Ja. Natürlich habe ich jemand an meiner Seite und eine Infrastruktur. Natürlich habe ich auch Kapital dafür an der Seite. Aber nochmal, ich kriege nichts geschenkt. Das ist eine Verantwortung von denjenigen, die ihr Geld mir anvertrauen. Mhm. Und was ich jetzt, und warum mache, will ich das machen? Weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass es richtig ist. Und weil ich glaube, dass mit meiner Geschichte, die ja nun vielleicht auch eine Fügung ist, ja, im LKW groß geworden, diese Leidenschaft für Logistik, sich nicht zu schade, die Dinge auch selbst anzupacken und einfach jetzt nicht zu sagen, na, die letzten Jahre werden schon irgendwie rumgehen. Nein, das will ich nicht. Und wenn es nicht klappt, dann habe ich eins. Ich kann in meinen Spiegel gucken und ich kann sagen, die Idee, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht liegt sie daran, weil ich es nicht hinbekommen habe, dann ist es Selbstkritik, mit der ich umgehen muss. Wenn ich es aus anderen Gründen nicht hingekommen habe, weil Wettbewerb, vielleicht die Unternehmer noch nicht in der richtigen Situation und richtigen Phase sind, diesem Gedanken zu folgen. Vielleicht haben wir auch irgendwo einen blinden Fleck. So what? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich es machen will und dass ich mich weiter damit intensiv beschäftige, weil sonst könnte ich könnte nicht zu Hause sitzen und sagen, und so war es ja mit dem LKW, ist ja nur ein Beispiel dafür, bis 40 Jahre diesen Gedanken irgendwie in der Tasche getragen und immer gesagt, passt nicht, es passt nicht, es passt nicht, es passt nicht, schaff's nicht. So, und irgendwann habe ich gesagt, ist egal, und wenn wir es nachts machen, haben wir mehr Nachtfahrten gemacht, weil das am Tage war keine Zeit dafür, aber wir haben es gemacht.
Ja. Zum Schluss sagt nochmal jemand, wir haben zu wenig Risikobereitschaft. Genau. Das ist genau der Punkt. Ja. Ein junger Student hätte die Risikobereitschaft vielleicht, aber nicht dein Wissen, dein Netzwerk, deine Erfahrung. Und ich treffe immer mehr Menschen in unserem Alter, also wo die 5 vorne dran steht.
Da
kannst du nicht mitreden, genau. Also die sagen, ja, aber das Haus ist vielleicht schon abbezahlt, die Kinder aus dem Gröbsten draußen, whatever. Ja, das Leben ist geregelt, man hat eine Menge Erfahrung gesammelt, man hat ein großes Netzwerk und jetzt möchte ich nochmal was wirklich auch für die Gemeinschaft liefern. Und bei dir ist es das Projekt, was du gerade machst. Bei mir war es zu sagen, ich gehe zu einer wirklich nachhaltigen, also nachweislich nachhaltigen Firma und versucht die zu unterstützen, dass mehr nachhaltige Produkte in Deutschland im Markt sind, die auch einen echten Mehrwert haben, wo nicht Gewinnmaximierung im Mittelpunkt steht, sondern was für die Umwelt, für den Menschen zu tun. Und davon gibt es so viele. Und ich finde, das ist das, was uns doch ausmacht als Gemeinschaft.
Ja, und das ist doch das, was es am Ende auch braucht.
Das ist Brauch, genau.
Ja. Ja. Zum Schluss dieser Podcast-Episode, Winfried, möchte ich noch eine hypothetische Frage stellen. Oh. Wenn Andreas dir jetzt den Schlüssel von so einem riesen LKW in die Hand drücken würde, mit, wie hast du es genannt, mit dem Anhänger noch hinten dran, würdest du dich trauen, ihn zu fahren auf der Autobahn?
Auf keinen Fall. Ich oute mich ganz
offen. Ich glaube, ich würde mich trauen.
Echt?
Ja.
Ich fahre nicht gern Auto.
Es fährt sich besser als ein PKW.
Ja, ich fahre aber auch nicht gern PKW. Also, ich habe so ein voll elektronisches Auto, ja, voll elektrisch, mit allen Fahrassistenzsystemen. Mit allen. Das Auto fährt mich von A nach B und ich kontrolliere, ob es das richtig macht. Das ist das, was ich am meisten mag. Meine Frau hasst das, mit dem Auto zu fahren, weil sie immer sagt, ich will Auto fahren und nicht Computer bedienen. Ich mag es nicht. Und ich muss dazu gestehen, mein Vater war Kfz-Mechaniker, meist mit einer eigenen Werkstatt. Und eine meiner Töchter lernt gerade Lkw-Mechanikerin.
Ja.
Und ich, zwei linke Hände, keine Affinität für Autos. Ja, ich passe nicht rein.
Also wenn die Nummer läuft, Andreas, und du Fahrer brauchst, ruf nicht wenig an, ruf mich an. Einverstanden.
Direkt, du würdest das gut machen.
Ich glaube auch, ich könnte das. So, das war hochspannend. Wirklich vielen, vielen Dank für diese tolle Podcast-Episode. Das war wirklich hochspannend. Nicht nur eine interessante Biografie, die hinter dir liegt, sondern glaube ich auch noch vor dir. Und toll, dass wir dich als Gast hier haben durften. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke, Andreas. War schön mit dir.
Vielen Dank für die Einladung.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr da wart. Ne? Und nicht vergessen, Podcast abonnieren. Einfach kurz auf Abonnieren klicken, egal wo ihr Podcast hört. Dann kriegt ihr mal wieder mit, wenn es eine neue Folge von Systemkompetenz gibt mit tollen Gästen, unter anderem wie gerade hier Andreas Thiede. Dankeschön. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers. Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.